Zeit hatte ich schon Angst gehabt, so was passiert jetzt mit meinem Leben.
Erstverdienster, sage ich mal so, für mich was ganz Besonderes.
Also herzlich willkommen zu der ersten Folge unseres Podcasts Haftzeit, Vollzug mal ganz offen. Der Podcast wird moderiert von mir und von Herr Ahrens.
Herr Ahrens, ja genau. Guten Tag, Herr Dürr.
Guten Tag, Herr Ahrens.
Ja, wir begrüßen heute als Betreuerin im Zugangshaus Frau Schwarze-Meyer. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Herr Ahrens.
Und unser zweiter Gast ist Herr A., seit circa 3 Monaten im offenen Vollzug. Und das Thema der heutigen ersten Folge ist Haftantritt, die Zeit bis zum Haftantritt.
Ja, ganz genau. Ich denke mal, das ist eine schwierige Zeit. Wir haben gedacht, dass wir das als Thema nehmen, als einzelne Thema, weil das schon sehr besonders ist. Und für jeden, der schon mal eine Ladung bekommen hat, Ladung zum Strafantritt, weiß, was das bedeutet. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und da ist Frau Schwarze-Meyer, die ja hier in dem Haus bei uns, hier Haus Bertha, tätig ist, ein Haus, in dem sich derjenige, der sich zum Strafantritt stellt, in dem der Neuzugang, sage ich mal, untergebracht wird und dann eben von Frau Schwarze-Meyer betreut wird. Was haben Sie bisher für Erfahrungen gesammelt?
Ja, ich bin die Gruppenbetreuerin im Zugangshaus hier in der JVA des offenen Vollzuges und habe in den 3 Jahren, ich denke, es sind 3 Jahre, die wir das jetzt so betreiben, auch aus einer Not heraus, weil bestimmter Personalmangel herrscht, bin ich da hauptsächlich tätig und habe für mich herausgefunden, nach sehr langem Arbeitsleben im Strafvollzug, dass das was ganz Besonderes ist, sich mit ausschließlich Zugängen beschäftigen. Und man kann es halt viel intensiver, und ich erlebe eigentlich jeden Insassen, der neu kommt, als immer was ganz Besonderes. Also erstmal ist es natürlich faszinierend und interessant, fast jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, mit all ihren Nöten, die sie dann auch haben, und auch den Ängsten. Und ich glaube, dass es in der ersten Phase vor allem um Ängste geht. Wie werde ich aufgenommen? Was passiert mir hier? Ja. Viele haben keine Hafterfahrung. Die mit Erfahrung aus der U-Haft sind schon mal ein bisschen vorbereitet, trotzdem noch sehr angespannt, wenn sie kommen, weil sie nicht wissen, passiert mir das Gleiche wie in der U-Haft oder ist das jetzt gestalterisch was völlig anderes, dieser offene Vollzug. Und wenn der Mann reinkommt, ich bin eigentlich schon immer ganz neugierig, wenn es heißt, ich habe einen Zugang, dann frage ich immer nach, was ist denn das für einer? Und tatsächlich kann die Zentrale schon mal so über einen Daumen gepeilt sagen, naja, das ist der, also orientiert am Delikt natürlich, ne? Und man hat sofort Vorstellungen, wer könnte das sein, ne? Weil es tatsächlich so ist, dass man bestimmte Delikte, da sind wir wieder in der Schubladenklasse angelangt, ne? Dass es zu bestimmten Delikten auch schon bestimmte Persönlichkeiten gibt. Aber man wird auch immer wieder überrascht. Das hättest du dem gar nicht zugetraut. Ne? So ist das schon. Und insofern ist es schon spannend, wenn derjenige tatsächlich dann aufgerufen wird und der tritt dann ein.
Ja. Zu diesem Zugangshaus muss man ja einfach sagen, das war ja, die Einführung dieses Zugangshaus war ja reiner Zufall im Grunde.
Und tatsächlich war es so, weil ich ja lange Jahre im Freigangsvollzug war, dass ich gedacht habe, du lieber Himmel, also das wird ja schön langweilig werden. Also ich hatte keine Vorstellung, was das bedeutet. Ich wusste, ich werde mich mit neuen Gefangenen beschäftigen, aber inhaltlich war mir das total erstmal langweilig.
Ja,
ne?
Es war ja Neuland.
Genau. Ne? Und inzwischen hat sich das also wirklich so herausgestellt, dass sich die Aufgabenvielfalt immer mehr, je soll ich sagen, jede Person hat ja seine individuelle Geschichte. Und aus dieser Geschichte ergeben sich auch immer wieder neue Anforderungen auch für den, der sich das anhört, der helfen will. Und das ist ja eigentlich das Grundsätzliche, dass diejenigen hierher kommen in dem offenen Vollzug und man will denen eine Perspektive bieten. Ne?
Ja.
Also musst du schauen, was ist da alles, was gibt er mir vor und an welcher Stelle kann ich ganz konkret erstmal über Unterstützung geben. Ne? Und und inzwischen hat sich das wirklich so herausgestellt, dass ich so viel Arbeit habe. Eine Kollegin hat mal das so gesagt, also du arbeitest ja im Akkord, und tatsächlich ist es so, weil mit den immer wieder neuen Insassen, ich immer wieder neue Aufgaben und eigentlich noch bei dem alten Zugang in Anführungsstrichen hänge und aber schon den neuen auch mit ganzer Intensität Beachtung schenken muss. Ne? Also es ist schon eine Herausforderung, das kann man einfach so sagen, ja.
Das glaube ich dir. Wie lange ist denn, also als erste Nachfrage, wie lange hast du denn die Inhaftierten dann etwa bei dir im Haus, bevor also, sie dann verteilt
werden? Wir haben ja festgestellt, dass es tatsächlich hier im Moment sehr lange dauert. Allerdings ist die Masse der Zugänge also so massiv, das war vor 3 Jahren noch nicht so. Und jetzt haben wir manchmal 4 Zugänge an einem Tag oder ich hatte auch schon 6 in der Woche. Ne? Das ist definitiv zu viel, da kommst du gar nicht hinterher. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass sie bis zu 4 Monaten manchmal im Zugangsbereich sind. Jetzt nicht örtlich, weil wir sie ja auch wieder verlegen, weil wir so viel Zugänge kriegen und das Zugangshaus leer halten müssen, ne, um die neuen Zugänge halt auch unterbringen zu können. Aber beschäftigt bin ich mit denen fast 4 Monate. Was dann heißt, dass ich mich in so vielen Sphären seiner Persönlichkeit da unterwegs bin, auch den ganzen Sorgen, die er hat, mit Mahnungen, die kommen, mit Forderungen, die da sind, ne, oder solche Sachen, Miete, Sozialamt, übernehmen die Miete. Und das sind Bereiche da, manche weiß ich gar nicht, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Na klar, aus dem normalen Wissen hat man schon so Ideen, die schreibe ich erstmal an und mal sehen, was passiert. Ne? Aber so jetzt zum Beispiel war das Thema gewesen, jemand ist Rentner, er ist krankenversichert draußen, so wie welche im Beschäftigungsverhältnis ja auch sind. Aber ihm eben die Besonderheit, er kriegt Rente. Ne? Seine Frau ist mit ihm mitversichert. Ne? Da stellt sich jetzt die Frage, was passiert denn da? Ist die Frau weiterhin versichert? Und erkundigt man sich bei der AOK und so, das war jetzt gerade ein aktuelles Thema also wissen Sie, das wissen wir jetzt auch nicht und da müssen wir mal schauen. Und eigentlich bleibt immer so viel offen, wo man auch mit den Insassen dann da sitzt und sagt, naja, gut, jetzt lassen wir das einfach erstmal so und und die Frage bleibt einfach, das klärst du nicht. Und das ist eigentlich schade. Und weil sie dann eben so lange sind, das belastet mich insofern, dass ich dann weniger Zeit habe für die, die neu gekommen sind. Ne? Das, im Moment stellt sich das so dar und es gefällt mir dann eigentlich nicht, muss ich sagen. Obwohl ich gerne, man gewöhnt sich aneinander, man lernt sich immer näher kennen. In den Vollzugsbahnkonferenzen nachher kann ich viel mehr über denjenigen sagen und ich stelle dann auch fest, dass der Sozialarbeiter Dinge eben nicht weiß, die ich von ihm weiß und was für die weitere Entwicklung einfach wichtig ist, dass er sich geändert hat, nicht zu geändert, sondern dass er sich verändert hat, sich eingelassen hat. Und das ist ja eigentlich unsere Aufgabe dort im Zugangshaus. Oder ich habe es für mich als Aufgabe jetzt so auch benannt, muss man mal so sagen. Es gibt ja keine konkrete Anforderung, eine Liste, was musst du alles machen. Aber was man so für sich denkt und was man da alles für einen Anspruch reinlegt, das entwickle ich ja für mich selber. Ne? Und daraus hat sich tatsächlich einiges ergeben, womit ich auch nicht gerechnet hätte, dass das so ist. Ne? Ja. Und natürlich ist es auch schön, wenn ich mit einem Gefangenen einfach, mir so nahe komme, dass er mir Dinge erzählt, die er mir vor 3 Monaten nicht erzählt hat, die für ihn aber sehr wichtig sind. Ja. Ne? Insofern habe ich die Männer, also kenne ich wirklich sehr gut, muss ich schon sagen, für die Zeit, die ich so da habe.
Und im Hintergrund, ich halte das auch für besonders wichtig, dass der Zeitraum von der Selbststellung hier bis zum ersten betreuerischen Gespräch praktisch oder sehr gering gehalten werden, so dass man schnell im Gespräch mit den Menschen kommt, der sich hier gestellt hat.
Tatsächlich habe ich auch den Anspruch, wenn ich weiß, es kommt ein Zugang, ich muss oft länger machen, weil ich weiß, da kommt jemand, der große Probleme hat oder haben könnte. Es gibt natürlich auch welche, die Haft erfahren sind. Na klar, hier neue Gegend, aber in der Masse, und da muss ich ehrlich sagen, lege ich den Schwerpunkt eigentlich auf Erstverbüßer, weil die wirklich die größten Probleme haben, sich hier darauf einzulassen, und erst recht die keine Urhaft kennen. Ne? Also die sind auch sehr ängstlich, also das kann man auch ruhig über Männer sagen, denke ich mal. Die manchmal gar nicht wissen, was jetzt gerade passiert. Und was natürlich wunderbar ist, dass ich, wenn sie dann ihre 3 Jahre, 4 Jahre hier waren, ne, dass sie dann immer noch sich auch Zeit, ich hatte gerade letztens wieder jemanden, der kam und sich herzlich dafür bedankt hat, dass ich ihm die ersten Stunden so erleichtert habe. Ne?
Ich glaube, das ist wirklich, das ist auch so ein, wie soll ich sagen, kein Phänomen, aber man erinnert sich oft an den ersten Tag, so wie im ersten Tag auf einem Arbeitsplatz oder Tag der Einschulung oder so, oft erinnert man sich an solche Dinge. Genau. Und das wird einfach oft unterschätzt, wie man die erste Zeit erlebt. Mhm. Ja, und das ist ein bleibender Eindruck.
Ja, insbesondere, weil man, denke ich, nie wieder so nervös ist wie an seinem ersten Tag. Mhm. Also der erste Tag nach der Stellung im Vollzug ist sicherlich der Tag mit den stärksten Emotionen.
Das merkt man auch. Also wirklich viele äußern das auch, indem sie komplett in Tränen ausbrechen, ne? Und da, das ist mir auch ganz lieb, wenn die sich so richtig loslassen und wenn man dann nachher dann den Weg findet in der Kommunikation. Also ist schon, ich sehe auch zu, dass ich, wenn ich weiß, ich habe einen Zugang so schnell wie möglich, also mindestens nach 2 Stunden, denjenigen auch tatsächlich gesprochen habe, um wenigstens zu wissen, wen habe ich denn da vor mir. Und oft genug war es so, dass jemand da war, der nachher als psychisch auffällig erstmal galt, ne? Wo dann auch der Psychologe mit eingebunden wird. Und wir hatten mal so einen ganz schwierigen Fall, wo unser Psychologe dann mit dazu kam, wo wir gemeinsam nochmal gesprochen haben und es gelang tatsächlich, ihn dann so weit runterzuholen, dass er sich wiedergefunden hat, ne? Und dann klar war, ja, man tut mir ja gar nichts und ich bin jetzt hier und mal schauen, was passiert. Ja. Ne? Also dafür bin ich halt auch da. Wir fangen ja an mit dem Suizidscreening, das haben wir ja bei Ihnen auch so gemacht, ne? Und dann sieht man ja schon, wie ist er drauf oder wie spricht er, ne?
Ja. Und vielleicht kann man dazu sagen, letztendlich, dass ich etwa die Hälfte der Menschen, die draußen eine Ladung zum Strafantritt erhalten, sich zum Strafantritt stellen. Und da spielt natürlich auch Angst eine Rolle. Ja? Hatten Sie Angst, als Sie sich hier stellen mussten?
Ich würde vielleicht da eingrätschen. Für die Zuschauer oder Zuhörer, die keine Ahnung vom Ablauf haben, vielleicht könnte Herr A. uns erstmal schildern, wie läuft das rein praktisch ab? Also man bekommt sein Urteil und was passiert danach bis zur Stellung?
Ja, also wo ich mein Urteil bekommen habe, ist einige Zeit vergangen, bis ich die Ladung erhalten habe, dass ich mich selber stellen soll zum offenen Vollzug. Und also 4 Monate war das. Und also in der Zeit hatte ich schon Angst gehabt, so was passiert jetzt mit meinem Leben. Ich hatte ja einen Job gehabt, eine Wohnung gehabt und was passiert damit alles. Und also Angst hat schon eine große Rolle damit gespielt.
Ja.
Kannst du benennen, was für Ängste man konkret hat? Also du hast angesprochen Wohnung und Arbeit. Gibt es noch andere Ängste, die man besonders hat oder die du besonders hattest vor dem ersten Tag?
Ja, also auf dem Weg, wo ich hergefahren bin zur Anstalt, da hat mich ein Bekannter gefahren und ich war überrascht von der Anstalt, weil ich hab mir das viel schlimmer vorgestellt und wo ich mich da halt gestellt habe und reingekommen bin, ist die Angst halt auch vergangen, weil das sieht halt nicht so wie ein Knast aus.
Ich kann mir vorstellen, dass für dich auch eine große Rolle die U-Haft gespielt hat, weil ich glaube, genau wie bei mir war deine einzige Hafterfahrung hier vor die Untersuchungshaft in Moabit. Und Moabit ist ja allein vom ganzen Aufbau, wie das Gebäude aussieht, gar nicht mit hier vergleichbar. Also ich glaube, Moabit oder die Erfahrung, Moabit gewesen zu sein, war ein Faktor, der mir große Angst gemacht hat, weil ich Haft immer damit assoziiert habe.
Ja, also bei mir war es auch eigentlich so gewesen, weil ich war auch zum ersten Mal im Moabit gewesen, allgemein im Haft, ich hatte keine Hafterfahrung. Und es war auf jeden Fall eine schlimme Zeit für mich da gewesen. Und damit habe ich auch gedacht mit der Stellung, dass es auch so ähnlich wird. Aber war ganz anders. Also.
Kannst du denn gut nachvollziehen, dass nur rund die Hälfte der Leute, die einen sogenannten Selbststellerstatus bekommen, sich stellen, während die andere Hälfte die Haft nicht antritt?
Also, ich kann es mir schon gut vorstellen, aber für mich persönlich würde es niemals in Frage kommen, dass ich mich nicht stellen würde. Weil das ist ja auch kein Leben, wenn man zum Beispiel auf der Flucht ist. Oder man hat einen Fehler gemacht, man muss sich den Fehler stellen, man muss den Fehler gerade machen.
Das sehe ich ähnlich. Und interessanterweise sind die meisten nicht, wie man sich das in Filmen vorstellt, auf Flucht. Herr Ahrens hier hat darüber gestern gesprochen. Ich glaube, sie hat mir gesagt, dass die 15%, die sich nicht stellen, in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen doch zu Hause eingesammelt werden und abgeholt. Nur, dass es für die dann halt in den geschlossenen Vollzug geht.
Ja, das ist nicht so, wie man sich das vielleicht als Zuhörer vorstellt. Packen ihre Koffer und dann nach Südamerika oder keine Ahnung, wo der Haftbefehl dann nicht gilt. Meistens ist es ja nicht so. Und meistens ist es irgendwelche, keine Ahnung, öffnet die Post nicht oder kriegt das einfach nicht geregelt, ja? Entweder aus vielerlei Gründen, ob Alkohol, Drogen oder sonst die, oder vielleicht auch, dass die Ladung nicht zugestellt werden kann, weil derjenige einfach keine Wohnung hat. Ja, das sind auch die Gründe, die dazu beitragen, dass der Anteil doch überraschend hoch ist, ja.
Ja, das hat mich auch überrascht, der hohe Anteil.
Ja.
Was hast du denn für Erfahrungen gemacht mit dem Zugangshaus? Fandest du das positiv oder hättest du dir gewünscht, lieber gleich in ein Haus zu kommen, in dem auch Leute sind, die schon länger hier sind?
Also ich fand es positiv, weil man sich dann damit so einstellen kann, so was auf einen zukommt und man wird sozusagen nicht gleich ins kalte Wasser geworfen, dass man auch keine Fehler macht.
Ja, ja, erstmal angehört wird, ne?
Ja, ja. Und ne? Mhm. Erstmal ankommen, ne?
Ankommen, so, genau. Ne?
Was hat Ihre Familie denn da zu der Situation? Hat die Sie animiert, so, ja, hat Mut oder ja, irgendwie zugeredet, gut zugeredet?
Ja, natürlich, die Familie stand auf jeden Fall hinter einem und hat gesagt, du musst jetzt deine Strafe antreten und musst stark bleiben. Die waren natürlich auch enttäuscht, dass man in Haft muss, aber ja.
Ja, sie waren vorher noch nicht in Haft, genau. Fange ich mal aus. Ja, okay. Hm.
Was ich am Zugangshaus sehr angenehm finde und vielleicht beobachtest du das ähnlich, ich finde, das Zugangshaus hilft, das, was in Haft häufig ist, Krüppchenbildung nach Sprache oder nach Ethnien zu überwinden. Also im Moabit habe ich es ganz stark so erlebt, dass Deutsche mit Deutschen abhängen, Libanesen, Türken miteinander, während wir beide, wo einer von uns deutschen Background hat, der andere libanesischen Hintergrund, das nie ein Thema war. Also ich habe hier den Eindruck, dass die Leute sich danach bilden, wer kam in etwa zur gleichen Zeit, wer hat zusammen die Schicksalsgemeinschaft gehabt und war zusammen im Zugangshaus und nicht, wer zufällig welchen passt oder sprachlichen Hintergrund. Hast du das ähnlich erlebt?
Ja, ich habe es eigentlich auch so erlebt. Und ich finde auch, dass eigentlich, dass die Inhaftierte, also wir, untereinander sehr hilfsbereit sind und auch aufeinander achten und gucken, ob, wenn jemand neu kommt, fragt man ihn halt, ob er alles hat, ob er was braucht, vielleicht zu essen oder so. Also,
ja. Mal. Das ist, Herr Dürr, das haben Sie mir ja gestern erzählt auch, dass... Ja. Diejenigen, die im Zugangshaus waren, gemeinsam, dass das oft so als so ein Verbinder, wie soll ich sagen, ein verbindender Faktor ist, dass das dann auch in der Haft anhält, also dann auch später und sich dann auch entsprechend sich die Verbindungen nicht sich wieder lösen, sondern sich gemeinsam mehr oder weniger zu der gleichen Zeit in etwa gestellt zu haben und dann das als, wie Sie gerade sagten, als Schicksalsgemeinschaft empfinden und dann auch im Kontakt bleiben im Regelfall. Und das ist eben auch ein Unterschied zu den Anstalten des geschlossenen Vollzuges oft, wo sich dann hier oder die Zugehörigkeit zu gewissen Ethnien dann vordergründig ist.
Ja. Ne? Oder das reine Zusammenliegen auf einer der gleichen Stationen. Während zum Beispiel Herr A und ich zwischen uns liegen jetzt fünf Häuser. Herr A ist bezeichnerweise in Haus A untergebracht und ich in Haus F.
Ja.
Da wir aber zusammen die Zeit im Zugangshaus hatten, spielen wir noch zusammen Schach, gehen draußen zusammen spazieren.
Ja.
Und sonst in Anstalten ist gemeinsames Zeitverbringen eigentlich, zumindest ich es aus Moabit kenne und viele, die in Strafhaft saßen, bestätigen das, entweder rein nach Ethnie oder rein nach örtlicher Nähe,
wo
auch eine Station liegt.
Ja, das war mir gar nicht so bewusst.
Das war für mich jetzt auch ein völlig neues Argument. Na, ich nehme das jetzt so hin, wie es ist. Ja, aber dass Sie das genau so bezeichnen, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Nee.
Stimmt aber. Also egal, wer da jetzt ist, die bleiben alle irgendwie zusammen.
Ja.
Ich höre ja auch immer wieder, ne, also ist ja auch inzwischen, ist das für mich auch ein Argument, ne, dass ich sage, also die anderen helfen Ihnen. Ne? Und dann höre ich aber, ja, die haben mir gestern schon was zu essen angeboten. Und eigentlich ist es, jetzt kommt ja diese Corona-Quarantäne eine Woche noch dazu, die ich sehr hinderlich finde, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber trotzdem bemühen sich alle, egal wie lange sie da sind jetzt im Haus, ne, dem anderen zu helfen, weil jeder weiß, wie der sich gerade fühlt. Ne? Weil ich glaube, dass es auch noch ganz nah bei jedem Einzelnen ist. Ne? Was brauche ich denn nun Fernseher? Oh Gott, selbst wenn ich das erkläre als technisches Genie, ja, versteht kein Mensch was.
Ja.
Aber es dauert nicht lange, nächsten Tag weiß er genau, was er braucht.
Ja.
Ne? Und da verlasse ich mich auch auf die Männer. Und ich finde es auch ganz schön, dass wenn wir ein bisschen länger jetzt so alle zusammen sind, ne, dass ich dann so auch Interessen, also ich bin ja jetzt der Blumenfreak da im Hause, da achte darauf, dass es eben auch ein bisschen nett aussieht. Und da kristallisiert sich dann auch bald heraus, ja, das kann ich und das kann ich. Und da habe ich auch schon, na, dann können sie doch. Und so arbeitet man dann irgendwie alle miteinander zusammen. Und das macht mir natürlich auch als Bedienstete dort Spaß, weil selbst das Klima da drin, wenn man dann so über den Flur geht und so, alle haben auch einen Spruch drauf, netten, ja, nicht den typischen Gefängnisspruch jetzt, sondern man ist nett zueinander, man grüßt sich, ne, und ja, also insofern macht es mir da auch so Spaß, ne, aber so ein Klima gestaltet man ja auch selber, also, und das sage ich ja auch zum Anfang dann, ne, lassen Sie, fragen Sie nach und so, und lassen Sie vor allem nicht Sachen erzählen, die nicht stimmen, weil natürlich sind dann auch Insassen bei, die ganz viel Ahnung haben von allem und Willkür der Justizvollzugsanstalt erklären, ne, dass es, wenn du da eben nicht so richtig und dit hast, dann fliegst du sowieso weg. Da versuche ich auch immer nochmal deutlich zu machen, dass wirklich jeder für sich mit seinem Delikt halt ganz individuell auch behandelt wird, ne, weil sie eben nicht alle gleich sind. Sonst hätten wir Schubladen, da ist der Betrug, da ist das und der wird so behandelt. Ne, also das ist einfach nicht so. Ne, und diese Individualität bei jedem in der Behandlung, das ist eine ganz große Sache, die wir hier eigentlich leben, was man wahrscheinlich gar nicht so mitbekommt, auch nicht mehr als Bediensteter. Ne? Aber für die Insassen ist das schon, und das merken sie ja selber, wenn sie sehen, ach, der geht jetzt schon so viel raus, der kann schon arbeiten, der darf noch nicht arbeiten, warum nicht? Ne? Also dann sage ich auch immer, jeder trägt hier auch sein Päckchen, das trägt er ja nicht vorne weg, sondern für sich innen. Ja. Und deshalb wird auch eben sehr individuell entschieden. Und da sind gerade die Erstverbüßer, sage ich mal so, eben auch für mich was ganz Besonderes, weil dieses ganze Leben hier, das muss man erstmal verarbeiten, ne, und für sich das Gute rausfinden. Ne. Und da macht es mich immer auch so ein bisschen stolz, gerade in den ersten Gesprächen zu sagen, es geht jetzt nicht darum, sie hier fertig zu machen, sondern darum, dass wir ihnen Perspektive schaffen. Mhm. Da ist Mitarbeit gefordert, das ist nicht, wir hängen hier im Haftsack, wie man das so allgemein sagt, ne, sondern Mitarbeit. Und für manche ist es sehr anstrengend, ne, muss man einfach sagen. Und viele müssen auch erst herangeführt werden oder auch lernen, sich zu trauen. Ne? Das kommt ja dann dazu. Ne? Wenn man dann zu zurückhaltend ist, dann kann man eben auch nicht alles machen. Also da muss man dann schön mitarbeiten und sich auch melden, wenn was nicht in Ordnung ist. Und so wie Sie es machen, Herr Dümer.
Sie beobachten ja, oder Sie, dadurch, dass Sie mit jedem Inhaftierten Kontakt haben, haben Sie ja sicherlich auch Kontakt zu Inhaftierten, die in ihrem Leben bereits viel Zeit im geschlossenen Vollzug verbracht haben. Beobachten Sie, dass es die Inhaftierten schwer haben, sich hier auf das Konzept offener einzustellen oder beispielsweise negative Effekte der Prisonisierung wie Subkultur, die man sich im geschlossenen Vollzug aneignet, hier zu etablieren?
Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Sie kriegen das relativ schnell hin, weil ja wie so ein kleines Belohnungssystem dahinter steht. Ne? Wenn ich mitmache, dann kriege ich auch was dafür. Mhm. Also da habe ich nicht nur strukturierte Ausgänge, sondern auch andere Ausgänge und so. Ne? Sie müssen erst lernen, was passiert hier alles, wie ist die Struktur. Aber ich glaube, dass Sie sich relativ schnell drauf einlassen. Manchmal, das sind genau denn die dann auch so eine die dumme Geschichten erzählen, sage ich jetzt, ich bezeichne es einfach mal als dumm, es sind sicherlich Erfahrungen, die Sie aus dem geschlossenen Vollzug haben, übertragen Sie ja einfach. Ne? Das stimmt aber nicht. Und deshalb sage ich auch immer, hören Sie da nicht zu, wenn Sie so eine negativen Geschichten da hören. Wir haben andere Vollzugsformen hier. Ne? Und vor allem dann das individuelle Beispiel, das ist natürlich klar, ist nochmal was Besonderes. Aber das kann ich eigentlich nicht sagen. Eher, dass viele auch froh sind, dass es jetzt anders ist und auch gespannt sind darauf. Also das machen sie auch deutlich. Ne? Und sich das nochmal erklären lassen, wie ist das jetzt so und so. Ne? Und da ganz oben steht immer halt die Mitarbeit. Und das versuche ich auch immer wieder zu unterstreichen. Ne?
Ja, das war ja so, als wir dieses Zugangshaus hier geschaffen haben, da war ich eher sehr skeptisch. Ja, warum? Weil natürlich jemand, der hier neu ist, erstmal unsicher ist, wie geht's weiter? Und wenn dann nicht gleich Betreuungsgespräche stattfinden, Aufklärungsgespräche durch Beamte, dann kommen die Informationen durch Mitinhaftierte. Mitinhaftierte, die genauso verunsichert sind. Ja, und sich dann noch gegenseitig, dass die Verunsicherung noch verstärkt wird, dieses Einzelnen, und das vielleicht zu irgendwelchen Verhalten führt, die nicht erwünscht sind. Ja. Aber es hat sich ja im Nachhinein gezeigt, dass diese Betreuungsgespräche, die unmittelbar dann nach der Selbststellung stattfinden, die Sache sehr beruhigt, die Leute sich aufgenommen fühlen und da im Grunde in dem Moment dann sich auf das verlassen, was die zuständige Betreuerin sagt. Ja. in dem Fall.
Und man merkt es ja gerade, weil du vorhin nochmal sagtest, mit der langen Zeit, also mit der langen Zeit, die sie ja auch warten auf die nächste Phase. Ne? Es ist ja so, dass, dass zuerst quasi das, das Zugangsgespräch stattfindet oder das Erstgespräch, wie auch immer man das nennen will. Dann vergeht ja ein bisschen Zeit, dann fange ich nochmal an, alles heranzuholen. Ich habe ja dann den Auftrag, so viel wie möglich an, an Informationen zusammenzutragen für den Sozialarbeiter, Arbeitsverträge, Mietvertrag, also alles, was so, ich sag mal, so kleine Döns ist, wo man nachher, wenn man das jetzt im Freigang, das kenne ich also auch noch aus der Freigangsbetreuung, wo man angefangen hat, jetzt gucken wir erstmal, wo ist der Mietvertrag und wo ist das und das. Also so, dass ich weiß manchmal gar nicht, ob die Kollegen das eigentlich, die jetzt da so arbeiten, weil viele neu sind und die alten Strukturen gar nicht mehr kennen. Ja. Die kennen das so, wie das jetzt ist. Ne? Also ich weiß, wie mühsam das war, ne? Um nachher das auch alles, die Bedürfnisse, die fixen Kosten, die waren, der Lohn, der letztendlich dann auch auszuzahlen ist, ne? Dass das alles so detailliert auch aufgeführt wird. Und dann geht es ja also auch nochmal um die Straftat, die wir da besprechen. Es hat natürlich auch nochmal den Hintergrund, einfach zu lernen, sich mit den Sachen auch auseinanderzusetzen. Ne? Und ich erlebe ganz oft, dass viele nach diesem Gespräch kommen, das kommt natürlich auch immer auf den einzelnen Insassen an, und sagen, ich bin fix und fertig, ja, weil ich plötzlich war wieder alles so nah, weil zunächst war erstmal der Punkt, ich bin verurteilt, jetzt habe ich den Haftantritt gemacht, das war ja schon mal eine Riesennummer, ne? So, und jetzt bin ich hier und jetzt fangen die ohne an, mit mir über die Straftat zu reden, ja. Also ich bin ja hier, um das jetzt abzusitzen. Also jetzt will ich mich eigentlich damit gar nicht mehr so richtig auseinandersetzen. Und manche wollen das ja intensiv, weil sie sagen, ich muss jetzt mich damit beschäftigen, weil das belastet mich. Also ich merke das. Aber durch dieses ewige Gespräch oder diese Einforderung, die ich auch mache, ne, machen Sie sich doch darüber mal Gedanken. Ne, wie wollen Sie es an? Was ist denn passiert? Warum sind Sie denn da hingekommen? Ne? Oder ich kann ja nicht verstehen, was da passiert ist. Und das hätte ich dem Mann nie zugetraut, wenn ich die Geschichte dann gelesen habe. Ne? Das muss jetzt... Ja, da will man jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber trotzdem sieht man die Person und denkt, das hättest du dem im Leben nicht zugetraut. Ne? Aber es ist passiert und der selber hat sich, glaube ich, das auch nicht zugetraut. Also irgendwie kommt man dann so dahin, wo dann so ist, naja gut, aber jetzt ist es so, ich habe einen Fehler gemacht, das war total bekloppt. Ja, dass ich das gemacht habe. Jetzt bin ich hier, um da. Und ich glaube, das ist der genau die Hürde, die wir nehmen müssen. Ne? Mhm. Das ist die Sache. Jetzt kommt das Nächste und jetzt brauche ich wieder neue Kraft und Perspektive aufzubauen. Ne? Und das ruhig mit Selbstbewusstsein und Engagement und immer mit dem Wissen, dass wenn sie Probleme haben, zurückzukommen zu denen, mit dem sie vielleicht am besten zurechtkommen. Das sind einmal die Gruppenbetreuer ja dann, wenn sie im Freigang sind, ihr Sozialarbeiter. Oder ich biete auch immer wieder an, wenn irgendwelche Sachen sind, kommen sie ruhig nochmal zu mir. Wir haben ja wieder einen guten Draht gehabt. Wenn da was ich kann es ja auch weitergeben. Ne? Also, ne? Also, dass man immer wieder als Ansprechpartner, alle Kollegen, ja, es wird ja auch immer wieder in den VPKs gesagt, egal wen, sie können ansprechen, wer ihnen jetzt als Gesprächspartner genehm ist. Ne? Ja, also der kann sicherlich jetzt keine Entscheidung treffen, wenn es einer jetzt aus dem anderen Bereichen ist. Aber dass sie sich an uns wenden und dass sie einfach nicht alleine gelassen werden mit dem, was hier passiert. Denn es ist schon eine Riesennummer, Haft auch durchzustehen. Ja. Ne, das muss man sagen. Ja.
Ja, manchmal. Ich denke, ich habe immer den Eindruck, selbst wenn die Leute dann schon länger da sind und so du nicht mehr für sie zuständig sind, aber eigentlich immer noch das Gespräch suchen. Ja.
Absolut, also, ja. Ja.
Die kommen auch. Ist natürlich dann natürlich, man ist nicht mehr zuständig, kann im Grunde auch nicht mehr reinreden, aber man kann trotzdem Informationen weitergeben.
Genau.
Und ich glaube, es liegt daran, dass Frau Schwarzmeier die Person ist, zu der man hier den engsten Kontakt und auch rein in Zahlen die längste Gesprächszeit hatte.
Das stimmt auf
alle Fälle, ja. Später mit den Sozialarbeitern führt man ein Gespräch zur Aufnahme oder zwei und danach eigentlich immer nur anlassbezogen, während, wie wir ja schon dargestellt haben, der Kontakt zu ihnen am längsten ist. Mhm. Und es fällt ja immer leichter, sich einer Person anzuvertrauen, zu der bereits Vertrauensverhältnis etabliert ist, als jemand neuen.
Glaube ich.
Ja. Also finde ich auch, man kann, also Frau Schwarzmeier, man vertraut sich ihr an.
Mhm. Ja. Ja.
Und das ist ja für mich auch ein guter Einstieg, um den nächsten Schritt zu machen. Ne? Wenn ich merke, da können wir aber was machen. Er hat sich jetzt bloß nicht getraut, dann bin ich die Nächste, die den nächste, wie soll ich sagen, den nächsten Schritt halt auch einleiten kann. Auch wenn er jetzt nicht so reißerisch ist, aber so, dass wir so Stück für Stück dann auch deutlich machen, ist mir immer wichtig, dass man Probleme eben auch lösen kann. Da muss man sich nicht verstecken, sondern man kann Probleme lösen.
Ja.
Ne?
Ja. Das ist schon. Wenn du gerade Probleme sagst, was sind denn die häufigsten Probleme, der Neuzugänge, wenn sie kommen, was sind denn die häufigsten Fragen, ja, und auch eben Probleme?
Ja, also ich sag mal, die simpelste Frage ist, ich habe gehört, es gibt ein Telefon.
Ja.
Ne? Nee, also ganz so schlimm ist nicht. Also wenn die Herren reinkommen, na klar, ich bin ja dann schon gespannt, guckst du, was hat er, wie ich das vorhin schon beschrieben hatte. Und dann beginnt man natürlich erstmal so ein bisschen Kontakt aufzubauen und man merkt ja dann, wie ist derjenige drauf? Ist er sehr kommunikativ oder hält er sich sehr zurück? Das dauert eigentlich nicht lange. Ne? Und dann gibt es auch die, eben die mehrfach bestraft waren, ne? Die dann richtig loslegen und mir erstmal zeigen wollen, was sie alle schon drauf haben.
Also
mir
da ist es, ne? Gerade umgekehrt, ja, zu den einen, genau, sehr schüchtern ist und sich im Grunde sehr wenig traut und eigentlich zufrieden ist mit allem. Ja? Mhm. So, oder, und dann natürlich derjenige, der vielleicht von Anfang an Forderungen stellt.
Ja, und dann, ja, dann sich klar macht, ne, er ist eigentlich aber ein richtig guter Typ, ne, das muss ich einfach so zur Kenntnis nehmen. Wenn man dann, ich frage dann bestimmte Sachen ab und merke natürlich, aha, denn wie jetzt ich 1000 Jahre gefühlt im Gefängnis gesessen schon, ne, dass man dann auch mit den Fakten tatsächlich dann da auch argumentiert und dann werden sie langsam, kommen sie dann runter.
Ja.
Ja, aber ehrlich gesagt, der meiste Spaß macht mir eigentlich, oder die meiste, wie soll ich sagen, am interessantesten, nicht Spaß, ja, interessantesten sind die überhaupt noch keinen Strafvollzug kennen oder eben nur die U-Haft kennen. Ne? Und ich finde, die sagen auch, viele sagen auch dann, was sie denken, eine Weile dauert es, ja, ne? Und aber es dauert dann eigentlich auch nicht lang. Und dann habe ich gehört, dass das Telefon hier.
Ja. Ja.
Das sind dann auch so praktische Sachen. Also da hole ich, ich sehe auch zu, dass ich da auch relativ zügig hinkomme, weil ich denke, dass dann auch klar wird, es gibt schon Erleichterungen. Ne? Ich kann meinen Fernseher, viele wissen es, das sind Fernseher, bereiten sich anders vor, rufen hier auch an. Das muss man hier auch nochmal sagen. Die Ladungen sind nicht so, wie wir uns wünschen, wenn erklärt wird, was darf hier eingebracht werden. Ne? So dass man, andere rufen hier verschiedentlich auch an, das finde ich gut, zu fragen, was darf ich dann alles mitbringen. Manche bringen gar nichts mit, weil das da so steht. Ich habe mir so ein kleiner Zahnbürsten habe ich mir hingestellt, Zahnpasta, Duschbad, dass wenn ich sie dann am Nachmittag erst habe und sowas nicht mehr verteilt werden kann, ich sage, nein, da stand ja drauf, ich darf nichts mitbringen. Ne? Also fangen wir mit Zahnbürste und Zahnpasta an. Mhm. Aber dann eben Handy, SIM-Karte, Fernseher, das alles so genau erklären, wie wir das eben hier oder wie sie das jetzt auch kennen. Ne? Und dann passieren natürlich auch so Sachen, wo derjenige, das ist mir jetzt zweimal passiert, wurde erst mit seiner Familie telefoniert. Also er darf bei mir jetzt im Büro mit seiner Familie telefonieren, um ihm klarzumachen, ich brauche eine registrierte SIM-Karte.
Ja.
Und dann boykottiert die Familie. Ne? Also, ja.
Ja.
Und dann stehen sie, das habe ich jetzt zweimal gehabt, wo die dann sagen, nee, jetzt erstmal nicht. Ne? Und ja, dann ist erstmal Ruhe. Ne? Gut, also dann propagieren wir es nachher nochmal mit dem Anrufen und so. Ne? Meistens klappt es natürlich dann auch. Ne? Aber es sind denn so nochmal so Schockmomente für den, weil sie auch sagten, ne, dass die Familie ist natürlich auch enttäuscht. Du bist jetzt in Haft plötzlich oder manch einer weiß noch nicht mal, dass heute der Haftantritt war. Der Vater weiß nicht, wann der Haftantritt war. Das ist natürlich auch so eine Nummer, wo der dann als Elternteil, mein Gott, jetzt sitzt der da und das Erste, was er macht, der ruft an, braucht eine SIM-Karte. Ne? Das ist für die Eltern natürlich auch ein Schock. Und aber das ist dann auch so eine interessante Sache, das baut sich dann mit der Zeit auf. Hab dann auch angeboten, mit den Eltern zu reden, ne, damit wir so ein bisschen Zugang haben, dass sie merken, das geht ja eben nicht richtig so hinter Gitter, sondern wir fangen an, hier was Positives zu gestalten, so dass die Familie das auch so wahrnimmt. Ne? Na, und dann kommt das so Stück für Stück.
Ja.
Ne? Ja. Also ja, das ist dann immer so das Wichtigste halt auch. Ne? Aber viele kommen dann auch an und ich habe dann schon mal alles mitgebracht, Arbeitsverträge, die ganzen so ein Ordner, ne, die richtig gut vorbereitet sind, basiert aber auch auf wieder in der Geschichte, was draußen erzählt wird. Ne? Ohne Arbeit kommst du hier nicht ran, da wirst du gar nicht aufgenommen ohne Arbeit. Ja?
Ja.
Und alles so, also manches spitzt sich dann auch zu, also manche machen ja fürchterliche Sachen daraus, dabei ist es eigentlich alles so normal. Aber ist eben auch so ein Zeichen, man weiß überhaupt nicht, worauf man sich einlässt. Ne? Das ist
ich denke mal, viele sind ja geprägt, die haben eine Ladung, sind einfach durch Film und Fernsehen geprägt,
ne?
Sehen irgendwelche Filme durch Berichte aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung und da natürlich dann oft so dieses martialische, ja, Gefängnis, Knast, dann solche Vorstellungen haben und einfach auch daher oft so in die Angst rührt. Ja.
Und man muss sagen, es gibt auch wenig Zugang zu Informationen. Also ich hatte vor Haftantritt bewusst versucht, mich zu informieren. Auf die hier anzurufen kam ich ehrlich gesagt nicht.
Mhm.
Aber hatte wenig Informationen grundsätzlich, wie offener Vollzug ist und auch konkrete Informationen. Zum Beispiel, ist hier Telü in Betrieb oder gibt es ein eigenes Telefon? Gibt es hier Mehrwertzimmer oder Einzelzimmer? Mhm. Das waren alles Sachen, die ich nicht wusste. Wie ging dir das denn? Wusstest du, wie es hier aussieht?
Also bei mir war es auch so, ich habe erstmal versucht, übers Internet Informationen zu sammeln, was darf man mitnehmen, was darf man nicht mitnehmen. Aber leider habe ich auch, glaube ich, nichts gefunden. Anzurufen kam ich auch nicht auf die Idee. Bekannte habe ich gefragt, die haben mir eigentlich auch ein bisschen Informationen geben können. Aber ich kam auch ohne Sachen eigentlich her, nur halt mit Pflegemittel und das Nötigste, was man halt braucht. Aber Frau Schwarzmeier hat ein Jahr die Möglichkeit dann gegeben, dass man sich noch was reinbringen lassen darf, Lebensmittel oder halt das mit dem Fernseher oder SIM-Karte. Aber Informationen hatte ich auch leider keine.
Ja, es besteht also die Möglichkeit, wenn man nun viele Dinge nun mal nicht mitbringt, die man hätte mitbringen können, genau, dass man sich das dann von Bekannten oder Freunden bringen lässt.
Genau.
Ja. Und zur SIM-Karte gesagt, wir haben hier ja in der JVA OVB so eine Art Senioren-Handys, die praktisch im Haftraum mit so einer Art Sicherungsseil befestigt sind. Und jeder, der so ein Handy haben möchte, sich praktisch eine SIM-Karte besorgt und mit dieser SIM-Karte dann auch, mit der eigenen SIM-Karte dann auch telefonieren kann. Ja, und das ist eigentlich auch relativ.
Das ist ja auch wichtig. Ich meine, wir haben ja nur beide eine lange Zeit hier im offenen Vollzug verbracht, ja, und ich bin immer froh, dass es eben nicht mehr die Zeiten gibt, dass da meterlange Schlangen an der Telefonzelle abends, wenn um 7, wenn die Kinder dann ins Bett gebracht wurden, ne, und jeder wollte seinem Kind noch schnell gute Nacht sagen. Und man merkt es ja allgemein auch am Klima, das weiß man natürlich nur, wenn man jetzt das auch lange so erlebt hat, ne, dass insgesamt die Informationen, die sie auch von zu Hause kriegen und alles, ne, dass es die Haftzeit, gerade bevor sie überhaupt losgehen, sehr erleichtert, ne? Das ist, also ich finde das auch total wichtig und richtig. Ja. Es gibt ja immer noch wieder Menschen, die sagen, nee, die soll man richtig büßen, ne? Aber das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ne? Und leiden, und das finde ich, dieses Fazit ziehen ja auch ganz viel, gerade auch Insassen, die zum Anfang denn so, die dann sagen, aber leiden tut eigentlich meine Familie, ne? Ja. Die Kinder, wenn ich traue mich schon gar nicht mehr anzurufen, der Kleine, der weint dann immer so, ne? Ja, wir hatten mal, weiß ich noch, eine Meldung, da ist jemand nicht zum Mittagessen erschienen, ne? Und dann war die Begründung, der Junge hing am Telefon. Ich konnte jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt essen und auflegen. Der Junge war 5 Jahre, der weinte bitterlich. Ja. Ne? Mhm. Und da kann man dann auch als Insasse nicht einfach sagen, so, ich lege jetzt auf. Ne?
Ja, ja. Ich habe gestern erst so die Zahl gehört, dass er letztlich von der Inhaftierung des Vaters oder der Mutter 100.000 Kinder betroffen sind. In etwa. Ja. So, ja. So, und das muss man wissen. Ich hatte letztens mal eine Besucherin mit einem Kleinkind und gefragt, ob sie hier jemand besuchen will. Sie sagte ja. Und dann sagte sie aber ganz automatisch auch, ja, ich finde das aber ganz toll, dass man hier so telefonieren kann, also dass der Vater, also der Inhaftierte, dann auch Stunde oder 2 Stunden auch mit dem Kind telefonieren kann, ja. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, dass man auch nicht, dass es nicht unsagbar teuer wird, selbst wenn man sehr lange telefoniert, dass man da eigentlich dann, wenn die Familie schon weg ist, dass man aber mit der Familie Kontakt halten kann. Und zwar stetig und auch zwar in der Form über ein Telefon, aber immerhin.
Ich finde das auch wichtig. Zum einen, denke ich, verbessert das wesentlich das Anstaltsklima und hilft, Aggressionen abzubauen. Ich finde, es ist damit auch das gesetzmäßige Vollzugsziel, nämlich dass Haft nach Möglichkeit, soweit es geht, dem Leben draußen entsprechen soll, gewahrt bleibt. Und dass gerade offener Vollzug ja möglichst die schädlichen Folgen von Inhaftierung abwenden soll, wird durch den Telefon gewährleistet. Und ganz wichtig, was Frau Schwarze-Meyer sagt, eine Erfahrung, die ich auch erst mit meiner Haft gemacht habe, man unterschätzt, wie sehr die Familie draußen mitleidet und mitbestraft ist, was ja sicherlich nicht im Sinne des Gesetzgebers war bei der Konzeption von Haft. Und zumindest die Möglichkeit zu haben, dass die Familie einen anrufen kann und dann mit der Familie reden kann, wirkt ja dieser Mitbestrafung unschuldiger Dritter, die kein anderes Delikt begangen haben, außer mit einem Verwandt zu sein, stark entgegen. Und da wir ja das Thema hatten, mangelnde Informationen und uns eh über die ersten Tage unterhalten, vielleicht können wir noch 1-2 ganz praktische Tipps geben für Zuhörer, die hier zuhören, die sich vielleicht bald im Haftantritt stellen müssen. Wir hatten ja eben schon das Thema, was Leute mitbringen. Vielleicht könnte jeder von uns nochmal Tipps geben, was sollte man auf jeden Fall einpacken und was sollte man hier auf gar keinen Fall machen. Herr, willst du anfangen?
Ja, also es für jeder hat ja andere Vorlieben, sag ich mal so. Der eine guckt gern Fernseher, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Pflegemittel, Bücher vielleicht, weil man gerne Bücher liest. Halt falls man arbeitet, Arbeitsverträge und Mietvertrag, halt die nötigsten Papiere, ja. Die nötigsten Papiere, ja, das war's eigentlich. Ja,
was ich noch ergänzen würde, ich gebe dir vollkommen recht, Sachen für die Freizeitbeschäftigung, Bücher oder Fernseher, im besten Falle beides. Ich habe hier beobachtet, dass für viele Sport ein großes Ventil ist und fast jede Anstalt bietet irgendeine Möglichkeit, Sport zu machen. Also ich würde den Leuten empfehlen, auf jeden Fall Sportkleidung auch zusätzlich einzupacken. Und was zumindest mir hilft, Fotos von den Menschen, die mir was bedeuten, von meiner Familie, von meiner Partnerin, das macht eine Zelle nochmal ein bisschen, oder ein Haftraum nochmal ein bisschen wohnlicher.
Genau. Mir fällt da ein Kopfkissen ein, das fehlt immer.
Ja.
Oder auch mal eine Einzugsdecke, auch wenn ich das jetzt hier sage, oftmals nicht so toleriert wird, dass da dann Decken mitgebracht werden. Ja. Nicht so dicke Daunendecken, sondern sich eine Decke, damit man nicht diese Decken, die von Berlin gestellt werden, da die sind nicht unbedingt schön zum Schlafen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und die meisten wollen ja auch nochmal eine andere Decke zum Einziehen, weil es jetzt heutzutage einfach andere Decken gibt.
Ja.
Ne, das würde ich noch empfehlen.
Ne? Und aber per se jetzt einfach nochmal so zu den formellen Geschichten einfach hier die Ladung mitbringen, den Ausweis mitbringen, Führerschein mitbringen, ja, und dann ohne Einfluss von Drogen sich hier zu stellen, das ist auch schon mal eine gute Voraussetzung oder auch ohne Einfluss natürlich von Alkohol. So, das sind schon mal so die Standards. Ansonsten würde ich auch nochmal sagen, wenn denn sich hier jemand stellt in der JVA OVB, also Justizvollzugsanstalt des offenen Vollzuges Berlin, dann sollte er auch gleich eine SIM-Karte mitbringen, die er dann hier in so einem Handy dann auch verwenden könnte, den er hier dann zur Verfügung gestellt bekommt.
Eine registrierte SIM-Karte.
Eine registrierte SIM-Karte, ja, die man dann in einem Telefon legt und gleich loslegen könnte, theoretisch. Mhm. Ne? Die Möglichkeit besteht ja.
Vielleicht zum Telefon noch eine 30 € Kaution werden dafür genommen.
Ja.
Für dieses Telefon ist auch notwendig, weil wir haben immer mal wieder Handys, die dann auch kaputt gehen, irgendwie so fallen, dass sie dann zerlegt waren oder so. Ne? Also diese Kaution muss einfach sein, die Anstalt stellt sie zur Verfügung. Ja. Ne? Ein eigenes Handy kann so für einen Haftraum eben nicht mitgebracht werden.
Und nochmal zu dem Handy, bevor hier ein falscher Eindruck entsteht. Das ist tatsächlich nur ein Seniorenhandy. Man kann damit wirklich nur telefonieren. Man kann damit keine Aufnahmen machen. Man kann damit nicht ins Internet gehen. Also es ist wirklich rein zum Telefonieren. Das Handy kann auch mit dem Handy nicht durch die Gegend laufen, sondern eben das Handy ist eben im Haftraum befestigt. Aber es ist ein Riesenvorteil, ich glaube, für das Anstaltsklima, dass hier jeder praktisch unbegrenzt mit seiner Familie telefonieren kann. Ja, und dass Kosten diesbezüglich nicht wirklich vordergründig sind in dem Fall. Ja, das sieht ja in vielen Anstalten sieht das eben anders aus, ja.
Ja, wenn ich an meine UHAFT denke, in der UHAFT gab es zwar grundsätzlich die Möglichkeit zu telefonieren, die Kontaktaufnahme war aber auf 5 Nummern beschränkt und sehr teuer. Obgleich ich nicht wahnsinnig viel telefoniert hatte, hatte ich an meiner UHAFT beispielsweise Telefonkosten von rund 300 € jeden Monat. Und ich vermute, bei dir sah das ähnlich aus, oder?
Ja, bei mir war es auch ähnlich. Also ich konnte also nicht so viel telefonieren, da es halt sehr teuer war. Und ich konnte es mir halt nicht leisten. Und ja, das fand ich auch nicht so schön. Hier ist es auf jeden Fall sehr angenehm, dass man telefonieren darf und halt ein Handy haben darf in seine Zelle.
Ja, also, Privathandys, sei nochmal dazu gesagt, Privathandys dürfen nicht eingebracht werden. Die müssen vorne verschlossen werden. Die bekommt man dann wieder, wenn man die Anstalt verlässt. Dann kann jeder sein Handy mit nach draußen nehmen. Ja. So zum Verständnis.
Dann bedanke ich mich bei den beiden Gästen. Ich bedanke mich für die praktischen Hinweise. Ich hoffe, es gibt die eine oder andere Person, für die das hilfreich war.
Ja, ich hoffe mal, dass jemand, der zugehört hat, vielleicht da so seine Schlüsse draus ziehen kann oder für jemand, der sich vielleicht stellen muss oder auch wenn jetzt Verwandte zugehört haben und dann auch nochmal zugeredet haben, so schlimm ist es ja gar nicht. Ja, es sind auch freundliche Menschen hier und ich glaube, die Anstalt macht vor allen Dingen Menschlichkeit aus.
Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, vielen Dank.
Schalten Sie wieder ein.
Vielen Dank, Herr Frau Schwarze.
Ja. Vielen Dank, Herr A.
Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, Herr Dürr.
Danke, Herr A, ja.
Ja. Okay. Herr Dürr?
Ja.
Sagen Sie mal, ist Ihnen das eigentlich schwer gefallen, sich hier zu stellen?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich war schon unfassbar nervös, Zum einen, weil man ja weiß, das geht jetzt in meinem Fall für über 3 Jahre. Und dann war meine einzige Hafterfahrung ja Untersuchungshaft, also eigentlich die schärfste und strengste Vollzugsform, die es so gibt, die ich bis dahin hatte. Ich habe auch gemerkt, Herr Ahrens, ab dem Tag, wo man den Stellungsbefehl bekommt, hat man ja 2 Wochen, sich zu stellen.
Ja.
Und ich habe das zum Beispiel bis auf den letzten Tag ausgereizt.
Ja,
Also ich
ja.
kam dann am 14. Tag hier an. Ich
Ja.
hatte jetzt nie den Gedanken, irgendwie mich nach Südamerika abzusetzen und nicht zu kommen.
Ja.
Aber ich hatte große Angst davor zu kommen. Und ja,
Ja.
ich wurde dann hier zur Anstalt gebracht, auch von einem Freund und von meiner Partnerin. Und
Ja,
das war eine
Hunde.
ganz komische Stimmung.
Herr Dürr,
Ja.
schön, dass Sie es geschafft haben, sich hier zu stellen. Wunderbar.
Ja, ich freue mich auch, sonst würden die
Okay.
hier nicht aufnehmen.
Tschüss.
Tschüss.
Ich möchte noch anfügen, dass jede JVA anders organisiert ist und auch eigene Regelungen bezüglich der Einbringung von Privatsachen hat und somit zu empfehlen ist, vor dem Strafantritt in der Anstalt anzurufen und sich zu erkundigen. Das Allerwichtigste ist allerdings, wenn man eine Ladung erhalten hat, sich freiwillig zum Strafantritt zu stellen.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Förderverein für den offenen Strafvollzug. Thank you.